Das ist ja das Größte, du.
Hollywood ruft.
Mareike.
Chaka. Ja, ihr denkt, die Mutter ist nicht mehr fit. Aber ich sage euch, die ist fit.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Für meinen heutigen Gast habe ich mir ein tolles Outfit rausgesucht und gehe jetzt durch die Zauberkugel. Als Kind war ja die Mini-Playback-Show meine absolute Lieblingssendung.
Ist zu, da passiert gerade was.
Deshalb freue ich mich wirklich sehr auf die Moderatorin und Entertainerin Mareike Amado.
Hi, hi, Kapitän.
Worauf ist sie stolz? Palm oder Bayern? Und kennen Sie Ihre Playback-Kinder noch?
Michelle Mabel. Michelle!
Was höre ich denn für eine vertraute Stimme?
Oh Gott. Und hier muss man auch noch hoch.
Jawohl.
Ist die Lücke fest?
Das ist unsere Zauberkugel hier. Ich hab dich. So, wir müssen Sport noch machen hier, die Dame. Und dann ist
Chaka.
Hier, Vorsicht mit der Lampe hier, die hast du gegen, dass du gleich eine Platzwunde.
Schätzchen!
Du brauchst mich noch im Fernsehen. Mua. Wir brauchen dich noch. Das kommen ja alle. Das musst du gar nicht.
Ich zieh mal mein Ding aus.
Oh, du siehst sehr, sehr gut aus.
Danke,
das weißt du aber auch, ne?
Ja, ich habe mich gut
du
gehalten.
Du hast dich.
Ich habe mich gut gehalten, Junge.
Immer schön angezogen hier.
Chaka.
So, finde ich gut.
Sitzen wir
ja,
so?
Ja. Du kennst die Sendung ja.
Ja,
finde ich gut.
Ich finde es eine gute Sendung.
Und ich finde, dass du ein guter Mensch bist.
Und danke.
Ja,
ich finde,
wollte
du
hier
auch.
Haben. Danke.
Das was wollen mich. Wir trinken?
Ich habe ein bisschen Prosecco für dich. Da bist
das
du dabei.
Ist
da bist du dabei. Mike, hast du gedient?
Nein, das gab es damals nicht.
Was?
Ich bin in eine friedliche Nachkriegszeit geboren.
Und da hat die Niederlande gesagt, wir haben keine Armee.
Wir haben sowieso schon verloren. Da braucht sie nicht mehr zu dienen.
Nein, gab es kein Militär in den Niederlanden? Nicht.
Doch, wir sind doch auf Fahrräder gekommen.
Auf Fahrräder?
Ja, die Deutschen kamen und dann kamen die Holländer auf 3 Fahrräder und haben gedacht, sie könnten die ganze deutsche Armee aufhalten.
Bist du Niederländerin oder bist du Holländerin?
Nein, ich bin eine echte Niederländerin.
Du bist eine richtige, du bist nicht in der Provinz Holland auf dich.
Das sind die Nettesten.
Das Nettesten. Wo bist du geboren?
Tilburg.
Wo ist das?
Im Brabant.
Wo ist, in Brabant, ja.
Ja, Brabant, Limburg, im Süden von Holland. Dort, wo die Karnevalsleute leben, der Humor ist, das Leben, das Genießen und alles, was schön ist.
Und dann hast du beschlossen, Holland zu verlassen?
Ich habe erstmal studiert in Amsterdam. Und dann bin ich nicht mit dem U-Boot, aber ohne Handy, ohne Computer durch die ganze Welt gereist.
Als Reiseleiterin?
Und ich war in Asien, Afrika. Ich war Spezialistin für buddhistische und hinduistische Tempeln. Alle Götter und alles musste ich die Leute erklären. Die Pflanzen, die Bäume. Dann bin ich nach Afrika und habe in Senegal die Club Al-Jana aufgemacht, dort, wo die Glücklichen wohnen. Heißt das auf Wolof. Und dann bin ich nach Südamerika, dann bin ich nochmal nach Spitzbergen, Grönland, dann bin ich in den Amazonas, Südamerika.
Nicht im Ernst.
Dann bin ich in 1977 mit die erste deutsche Gruppe in die Antarktis gefahren.
Du warst in der Antarktis?
Ja. Und stell mal vor, Windstärke 10, ein ganzes Schiff, mit kotzende Leute, alles meine Neckermänner. Und wer ruft an? Rudi Carrell. Ob ich seine Assistentin werde? In am laufenden Band. Da guckst du aber, ne? Prost. So ist
warte
es
mal.
Gegangen.
Das war zu schnell. Warte mal. Also, du hast für Neckermann gearbeitet.
Mhm.
Für Neckermann, das war ja das. Gibt's Neckermann noch? Nein.
Nein. Neckermann macht's möglich.
Das weiß ich noch. Genau,
ja.
Neckermann macht's möglich. Das sind deutsche Reiseunternehmen gewesen.
Ja.
Und du hast dann aus Holland, aus Niederlande beschlossen, rüberzugehen nach Deutschland?
Nein, ich nicht. Ich habe Edelsteinkunde studiert.
Edelsteinkunde?
Ja. Und dann sagte mein Chef damals von einer der größten oder berühmtesten Schmuckläden in Amsterdam, Mareike, hör zu, da ist noch viel zu viel Leben in dich. Du kannst hier nicht so in so einem kleinen Geschäft mit der Tür zu. Und du musst raus in die Welt. Und da hat er mir eine Nosse gezeigt. Guck mal, die suchen bei Neckermann in Frankfurt, suchen die Reiseleiter. Und dann hat er schon ein Zugticket gebucht für mich. Ich kriegte 3 Monate Salär mit, weil er hat gesagt, ich unterstütze dich am Anfang ein bisschen. Ja, und dann haben die mich genommen.
Das war ein cooler Typ.
Ja, das war ein super netter Mann. Und der lebt nicht mehr, aber war damals schon ältere jüdische Herr. Und der fand mich einfach das Größte. Und wir haben immer Karten geschrieben, überall, wo ich war.
An ihn.
Habe ich ihm das geschickt. Jetzt bin ich in Thailand, jetzt bin ich in Nepal. Und er fand das alles großartig.
Reiseleiterin, ich glaube, in der Zeit war das ein Traumberuf, ne? Also ich meine, man ist ja nicht so wie heute einfach mal so irgendwo hingekommen. Da, wo du warst, war in der Zeit schon extrem.
Na, es war ein Abenteuer, weil wir wussten nicht, wo wir hinfahren. Also es gab nirgendwo ein Google, wo man mal eben checkt und
ja, das meine ich, ja.
Wo liegt Kathmandu? Nein, das musstest du. Du flogst nach Kathmandu und musst mal sehen, wie du da fertig wirst. Ne?
Mit der Reisegruppe?
Mit 45 Neckis.
Deutsche Neckis. Die Kohle hatten? War das teuer?
Das war damals sehr teuer. Also für eine große Reise nach Indonesien oder so bezahlte man so 120.000 D-Mark.
20.000 D-Mark?
Ja.
Das ist ein Jahresgehalt für die Leute gewesen.
Ja, aber das waren Leute, die hatten hart gearbeitet, wollte einfach auch noch mal ein Stückchen Welt sehen, bevor die gehen. Und dann sahen die mich und ich habe sie rumgeführt. Also es war eine großartige Zeit. Denn ich habe auch Dinge entdeckt, die noch keiner wusste. Also Torajaland zum Beispiel war eine Bevölkerung, das sind Animisten, die wohnen in Zentral Celebes und das gehört noch zu Indonesien. Und da bin ich einfach mit meinen 45 Leuten hin. Da gab es keine Hotels, da gab es nichts. Ich wusste auch gar nicht, wo ich hinfahre. Und die hatten solche Dayak-Hausen, Häuser, ne? Und wir haben da einfach, ich musste die dann alle unter den Leuten verteilen. Dann sagten, morgen bin ich wieder da. Dann kommen wir alle wieder zum Busch und so. Also das war das reinste Abenteuer. Also man wusste nicht, wohin man geht und was man tut.
Wo war es am schönsten?
Also damals fand ich schon Indonesien. Aber da war natürlich auch eine holländische Verbindung.
Ja.
Und meine Großmutter hat ihre Vorväter kommen aus Indonesien. Und damals war Bali noch nicht touristisch. Also da hattest du noch wunderschöne, traumhaft schöne Ecken, wo ich dachte, das ist wirklich ein Fleckchen gewesen, wo ich weggegangen bin. Und da habe ich richtig geweint und habe gedacht, dass vielleicht sehe ich das nie wieder. Ja, so.
Wie sind die Deutschen so im Ausland?
Haben wir nicht willst du es wirklich wissen?
Ja, danach frage ich, wie die Niederländer waren.
Wir sind hier in Südindien. Also, ich will ein Bier und ein Schnitzel. Gibt es nicht. Also, hier haben die Leute kaum was zu essen. Wir wollen aber ein Bier und ein Schnitzel haben. Ich sage, kriegen die leider nicht. Nee, ich habe die schon erzogen.
Hast du?
Ja, weil die haben auch keine Sprachen gesprochen. Die konnten kein Englisch. Das waren wie 45 Kinder im Bus. Und die habe immer Mama gefragt, wo es hingeht und wo es lang geht. Ja, und ich habe das dann schön begleitet.
Du warst gut ausgebildet, ne? Man konnte in Niederland damals schon gut Englisch sprechen, ne? Genauso wie heute. Es war
7 Sprachen.
Sieben Sprachen?
Ja.
7 kannst du? Ach nein, was sprichst du alles?
Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Schweizerdeutsch kann ich aussprechen. Ich war sicher das. Und Deutsch.
Deutsch auch so.
Deutsch und Holländisch.
Wow.
Und Englisch natürlich.
Aufregende Zeit, ne?
Schöne Zeit.
Würdest du gern wieder zurück als Reiseleiterin?
Nee, da hätte ich heute nicht mehr diese Geduld. Aber
sind schräge Sachen passiert? Sind Leute gestorben?
Ja.
Im Ernst?
Ja, ja. Man nannte mich in Frankfurt auch Katastrophe Lilly.
Nein.
Ja.
Warum?
Weil immer einer abkratzte, ne? Also, oder war immer mal ein Herzinfarkt oder ein Darmverschluss. Oder, da war ich gerade auf dem Schiff und ist einer. So, dann mussten wir die wieder in eine Eiswanne legen. Ja, man konnte schwer über Bord schmeißen. Also, es sind bei mir einige haben ihre letzte Stunde erlebt mit mir. Ja, jetzt kann ich drüber lachen, aber es war natürlich nicht so lustig.
Ne? Und Antarktis?
Das war toll. Oh Gott. Aber ich hatte mal einen Gast an Bord, das war ein Amerikaner, in der Antarktis. Und sein größter Wunsch war, wie Neil Armstrong den ersten Schritt auf den Mond gemacht hat, wollte er den ersten Schritt in der Antarktis machen. Und er hatte ein Smoking an, ein richtiges Smoking, mit schwarzen Lackschuhen. Und ich sollte ihn in ein Tenderboot setzen. Ich habe den an Land gebracht. Der hat wirklich nur einen Schritt gemacht und ist wieder in den Tenderboot zurück und weiter nur an Bord geblieben. Aber das war für ihn so ein wahnsinniges Erlebnis. Einmal in der Antarktis, dieses Gefühl von Neil Armstrong auf dem Boot. Also solche Bekloppten habe ich gehabt.
Ja. Und dazwischen ruft der Oberbekloppte an, ne? Rudi Carrell.
Ja, hallo, mit Rudi. Ja, ich bin Rudi Carrell. Es war kurz vor Weihnachten. Ich habe gedacht, irgendwie in Holland will mich jemand verarschen.
Du kannst abstellen, wenn du willst.
Ich sag dir, wir hatten das ging noch mit Mörsenzeichen. Ne? Wir hatten nicht mal eben Telefon und so. Kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang war das. Und den nannten wir auch kurz, lang, diese Offizier, die das machte. Und er sagte, Rudi Carrell versucht, dich zu erreichen. Und dann habe ich gesagt, Rudi Carrell, ich sitze in der Antarktis. Also sowas von Bam mit kurz, lang. Also ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Also kurz vor Weihnachten, ich dachte, irgendwie jemand legt mich rein. Und das hat er fünfmal gemacht. Fünfmal hat er versucht, mich dort zu erreichen. Und dann habe ich irgendwann am fünften, ich sage, wer sind Sie eigentlich? Ja, und kurz, lang musste das dann alles hier so tschick, tschick mit Mörsenzeichen machen. Und dann hat er geschrieben, dass ich, also ob ich seine Assistentin werden will in einem laufenden Band. Ich sage, wie kommst du dann auf mich? Und da war ein Dieter Klar, der war DPA-Journalist. Und der hat ihm erzählt, weil er machte mit mir so ein Dokumentargeschichte. Holländerin geht in die Antarktis mit Deutschen und mal gucken, ob sie überhaupt zurückkommt, so ungefähr. Und dann hat er gesagt, Rudi, da sitzt eine Holländerin, die tanzt, singt, springt, macht alles und tut alles für die Neckis. Also das ist was für dich. Und so bin ich zum deutschen Fernsehen gekommen.
Was für eine schöne Geschichte, ja wirklich.
Bin ich auch stolz drauf.
Was haben deine Eltern gesagt?
Ja, also ich habe natürlich meine Eltern, die habe ich kaum gesehen in dieser Phase. Und dann habe ich auf einmal geschrieben, ich komme bald, weil ich bin im deutschen Fernsehen, haben die gar nichts mehr verstanden. Und wir hatten noch so Fernseher, die man so schieben konnte, ja. Und die ganze Familie, also meine Großeltern, meine Tanten, meine Eltern, meine Geschwister, alles saß rund um dieses Fernsehen, weil sie wollte natürlich sehen, wie ich im deutschen Fernsehen auftrete. Und nach ungefähr 35 Minuten sagen wir, wir haben sie immer noch nicht gesehen. Und auf einmal kommt so ein Hand im Bild. Ja? Und ich musste Rudi irgendwie das bringen, zum Beispiel, hey, Rudi. Ne? Und da sagt mein Vater, ja, das ist die Hand von Mareike. Mehr war ich nicht sichtbar als Assistentin. Dafür kam ich ganz aus der Antarktis. Um wirklich so einen blöden Job, du. Zum Kotzen.
Was gab's?
Ja, das war scheiße.
War nicht gut bezahlt?
Nein, du musst dir vorstellen, ne? Ein Studio mit nur Männern. Mit nur Männern. Es waren alles nur Männer. Es waren keine Frauen. Keine Kabelträgerinnen. Keine Kamerafrauen, nicht in der Maske waren Frauen, nicht in der Redaktion waren Frauen. Nur Männer und ich mit noch zwei Frauen. Wir waren drei Assistentinnen, um den Herren alles zu bringen, was sie haben wollten. Das war das deutsche Fernsehen damals. Hat sich schon was getan.
Hat sich was getan?
Ja, ein bisschen.
Ich schwöre dir, wenn du Mini-Playback-Show machen würdest, dann wird auch Mini-Playback-Show wieder da, alles wie früher. Aber nur für ein, zwei Folgen, dann muss wieder was anderes hin.
Nein, Mini-Playback-Show würde in der heutigen Zeit müsste man es anders machen. Aber die Zeiten haben sich auch verändert. Die Positionen der Kinder haben sich verändert.
Man hat damals, wobei es war nicht viel, aber es gab eine Medienschelte quasi aus dem Bundestag von einer, ich glaube, es war eine Abgeordnete, eine Ministerin, die gesagt hat, die Kinder werden dort sexualisiert und das ist eine Katastrophe.
Das haben sie gemacht. Eine war Sonderschullehrerin, später Gesundheitsministerin. Und ich kann nicht sagen, dass sie mir das Leben Freude gemacht hat. Denn ich habe Dinge erlebt in dieser Phase. Kai und ich, mein Sohn Kai, der war damals ganz klein, der wurde von der Schule geschmissen, vom Kindergarten. So ein Junge von so einer bösen Mutter, die das im Fernsehen macht und so. Wir hatten Morddrohungen. Ich habe auf dem Berg gelebt in Österreich mit meinem Sohn 6 Monate. Wir sind richtig geflüchtet. Also das war
wegen dieser Sache?
Wegen dieser Sache. Also das war nicht mal so eben Spaß, was ich da erlebt habe. Also ich war alleinerziehende Mutter. Ich hatte nicht einen starken Kerl neben mir. Und was mich damals sehr gestört hat, man hat mich alleine kämpfen lassen. Und ich bin auch zu dieser Frau Schmidt gegangen. Ich sage, warum machen Sie etwas, was schön ist, kaputt? Ja, warum tun sie es in eine Schublade, wo es nicht hingehört? Und das war keine schöne Zeit. Aber ich habe immer gesagt, ich kämpfe weiter. Das passierte alles so in 1993. Aber ich kämpfe weiter, weil die Kinder haben diese Sendung verdient.
Ich sag, es gibt aus dieser Zeit eigentlich niemanden, der nicht weiß, wer du bist.
Nee, das Schöne ist, dass sie jetzt, meine Kinder von damals, sind jetzt alle Männer wie du. Und dann laufe ich durch Köln und da kommen so 2-Meter-Männer.
Das ist nicht dein Ernst.
2-Meter-Männer und sagen, Mareike, du hast meine Jugend verschönert. Und dann weiß ich, dass ich was Gutes gemacht habe. Schön. Ja.
Frau Amado, kurze Fragen, kurze Antworten.
Ach.
Du kennst es ja. Wie machst du Urlaub?
Ich mache jetzt Urlaub am Tegernsee.
Am Tegernsee?
Ja, ich liebe den Tegernsee.
Wie schön.
Und ich habe alles gesehen auf dieser Welt, auf Palmen und Gedöns. Also, jetzt bleiben wir bei den Bayern. Ne?
20 oder 60 Jahre alt sein?
60 Jahre.
Tatsächlich?
Ja.
Warum?
Weil ich finde, wenn ich von meiner Jugend ausgehe, dieser ganze Weg zu dieses selbstbewusste, offene, starke, das braucht seine Zeit, braucht seine Entwicklung. Und wenn man 60 ist, dann hat man glücklicherweise die Wechseljahre hinter sich. Die kann man schon mal. Und alles, und dann kann man sich so schön relaxed und klar äußern.
Das ist gut, dann freue ich mich schon drauf, dass ich 60 werde.
Ja, es ist ein schönes Alter.
Dann schrägst du einen Nebenjob.
Was für ein Ding?
Nebenjob. Was hast du gemacht als Jugendlicher? Hast du gearbeitet oder bist du direkt Uni,
nein,
Edelsteine
und
dann Reiseleiterin?
Ich habe alles, also früher hieß es ja in jeder Familie, wenn wir in Urlaub gehen, bezahlst du aber deine eigenen Extras.
Tatsächlich?
Ja, oder wenn ich zum Beispiel ein Kleid haben wollte, muss ich das selbst verdienen. Und wir haben dann am Samstag haben wir Altersheime Essen getragen, rumverteilt. Sonntags auch. Ich habe in Schuhladen gearbeitet. Ich habe bei Metzgerei gearbeitet, Hundeknochen eingepackt. Nee, ich bin durch alles durch. Bis ich zu Rudi Carrell kam.
Bis du zu Rudi Carrell gekommen bist. Wie erkennt man eine gute Kinderfrau?
Ja, das ist für mich sehr problematisch.
Du hattest einige, ne?
15. Ja, das
du hast,
war...
Du hast den Jungen alleine großgezogen?
Ja.
Ganz alleine?
Und wenn du dann über Nacht mal weg musst, dann bist du abhängig von anderen. Und da hatte ich nicht immer diesen guten Durchblick. Also,
warum?
Das weiß ich nicht. Also es kamen Menschen auf meinem Weg, die sich anders präsentiert haben, als sie waren. Die Schlimmste war eine Kanadierin. Die hatten wir auch. Die hatte ich wie eine Freundin aus Amsterdam. Die sagt so, ja, ich weiß nicht, ich will nach Deutschland und die ist gut. Und die kam bei uns und die ist mit Kai, der Kai war damals noch klein, also 3 oder 4 oder 3, weil er saß noch in so einem Wägelchen, 2 oder 3. Und dann ging die nachts mit Kai durch die Kneipen, wenn ich nicht da war. Also Kai so heute sagt, ich kenne das Leben, ich habe alles gesehen.
Bist du eine strenge Großmutter? Bist du schon Großmutter?
Ich bin noch kein Großmutter.
Willst du Großmutter werden?
Oh ja.
Oh nein, setz das Kind nicht unter Druck.
Ja, weißt du, was ich gemacht habe bei Grill den Hänsler?
Nein.
Da war ich mit Kai in der Sendung. Das erste Mal, dass er im deutschen Fernsehen war. Und was sein Tier ist noch ledig, habe ich dann gesagt. Der Hart, der Mann, ich mache das nie wieder, hat er gesagt. Ich gehe nie mehr mit dir im Fernsehen.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Also früher gab ich sehr viel Geld an Klamotten aus. Mache ich jetzt nicht mehr, finde ich alles Quatsch. Ich gebe zu viel Geld aus an meinen Garten.
Garten?
Ja, ich liebe Pflanzen. Ich hab ein Refugium aufgebaut an Pflanzen und Blumen und Bienen und alles Mögliche.
Ach, wie schön.
Man denkt immer, meine Generation Boomer macht nichts. Aber guck mal, in meinen Garten gucken. Also da investiere ich gerne Geld und meine Tiere, ja, meine Hunde. Das ist auch
Bist du denn eine gute Unternehmerin?
Nein.
Nein. Oh nein, das heißt, du musst noch Geld verdienen.
Nein, ich brauche nicht echt noch Geld zu verdienen, aber ich muss noch Geld verdienen. Ja, natürlich, ich habe viel verloren. Ich habe viel zu viel Menschen vertraut, die auch in meine vier Wänden lebten. Und die haben einiges mitgenommen.
Du hast ein Buch darüber geschrieben.
Ja, Mr. Big.
Über den Herrn.
Bescheuert machen, intimidieren, negieren, kleinieren und eliminieren.
Wenn wir das zusammenfassen, ist es eigentlich ein Heiratsschwindler.
Ja, er wollte nicht heiraten. Es ist ein Narzisst gewesen. Ein Narzisst, der... er lebt übrigens nicht mehr, darum rede ich nicht gerne über ihn,
okay.
Weil er ist schon gestorben. Aber Gott hat ihn schon geholt, Gott hat ihn selig. Ne?
Woran erkennt man denn solche Menschen?
An den Schuhen.
Was heißt an den Schuhen?
Du hast sie nicht an, du bist keiner.
Welche?
Nein, Quatsch. Ich kann aber diese Type Selbstliebende doch etwas... meistens haben sie so Wildlederschuhe an mit so einem goldenen Ding drüber, weißt du?
Oh.
Außer diese?
Ja, natürlich habe ich die. So Wildleder mit goldenen Ding
die
drüber.
Die kannst du gleich wegschmeißen.
Bist du generell denn so ein leichtgläubiger Mensch, der auf sowas reinfällt? Oder ist es einfach so eine Lebensphase von dir gewesen, wo du einfach nicht aufmerksam warst?
Wenn du lange alleine bist, ja, wenn du lange... Ich habe jahrelang mit Kai war damals schon 12, aber ich habe die 12 Jahre alleine durchgezogen. Und wenn man dann mit 12, auf einmal, wo er 12 ist, jemand kennenlernt, wo man denkt, wow, das ist aber ein toller Hecht, weil die sind super charmant. Und ich denke, na, da kommt der Prinz aufs weiße Pferd vor die Tür. Ne? Ja, es war ein Albtraum nachher. Richtige vom Supertraum dann in den Albtraum. Und wenn du bist natürlich das perfekte Opfer. Wenn du hungrig bist, bist du das perfekte Opfer für so jemand. Und wenn du dann auch noch erfolgreich bist, dann bist du finanziell gesehen auch das beste Opfer. Und damals, in die Zeit, in die 90er, existierte das Wort Narzisst nicht so in unserer Umgangssprache, wie das heute ist. Es kann jeder Mensch passieren, der sich nicht mal mit dieses Thema auseinandergesetzt hat.
Dass du auf Menschen reinfällst für so viele Jahre?
Ja, weil die sind, ja, ich wohnte nicht zusammen, ne? Wir wohnten nicht in einem Haus. Wir haben auf Abstand gelebt, nur am Wochenende, kann man schon mal weniger sehen. Aber es sind gute Schauspieler, perfekte Schauspieler. Und natürlich kriegt man Bauch. Warnungen. Ne? Frauen haben ja ein gutes Bauchgefühl und kriegt man viel Warnungen. Pass auf die, das stimmt was nicht und dies. Aber die sind so professionell, dass die einem das dann auch Sekunde später wieder ausreden und dieses Schuldgefühl eher bei dir ist als bei ihm. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine Erfahrung im Leben gewesen, die nicht schön war, aber auch aus nicht schöne Dinge wird man der Mensch, die man heute ist. Und ich möchte noch eine schöne Zukunft haben.
Was möchtest du denn noch machen?
Also ich möchte noch ein paar Dinge auch für Frauen machen auf dieser Welt. Ich baue mit jemandem gerade eine sehr schöne Mädchenschule in Ghana, in Kumasi. Das finde ich ein sehr schönes Projekt.
Du bist seit vielen Jahren sehr engagiert, mit viel Herz in Sachen Frauenrechte.
Kinderrechte.
Also du hast quasi...
Ich habe auch eine Maternité im Senegal, eine Geburtsstation. Und wo ich damals im Senegal war, habe ich gesehen, ich finde die senegalesische Frauen so großartig. Eine wahnsinnige Power und Kraft strahlen die aus. Und ich habe gesehen, dass die Frauen damals von der Casamance nach Dakar, das waren doch wohl 2 Tage mit dem Bus. Und da war in Dakar die einzige Möglichkeit, wenn es Komplikationen in der Schwangerschaft gab, dass sie da geholfen wurde. Und ich habe Frauen, die an der Straßenrand gestorben sind, die durch die Komplikationen und diese Busreise nicht überlebt haben. Und da habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal zu Geld komme, dann will ich diese Frauen nicht vergessen.
Wow.
Und dann habe ich in 1996 zusammen mit der UNESCO habe ich ein Maternité gebaut, wo also eine Kindergeburtsstation. Und das Schöne ist, dass wahnsinnig viele Kinder da geboren sind im Laufe der Jahre. Und in Senegal wird man ja geboren in eine Gegend und da muss man auch so das auch in den Namen tragen. Also das heißt Marijke Amado Maternité heißt es. Und jetzt laufen überall von die kleinen Mädchen rum im Senegal. Die heißen Marijke.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja,
ist das süß.
Also das sieht man, man braucht manchmal nur ganz kleine Dinge zu machen. Aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber alles bringt was. Alles, auch die kleinsten Tropfen, bringt eine Veränderung.
Wo hast du das her, dass du gesagt hast, wenn ich mal zu Geld komme, möchte ich das an andere weitergeben, damit ich damit Menschen helfe?
Also aus meiner Weltreisen, denke ich. Also diese Konfrontation, wenn man aus dieser engen Bubble kommt, wo man geboren ist, und dann in die Welt guckt, was es alles gibt, dann kriegt man irgendwie so ein Gefühl, wie sind alle auf diesem Planeten und uns soll es alle gut gehen. Irgendwie ist da bei mir so ein Gefühl entstanden, dass, warum soll man sehr viel Geld haben? Man kann auch weniger Geld haben und auch mal was weggeben.
Das heißt aber, RTL hat ganz schön gut bezahlt damals, ne?
Nee.
Nein, für 9 Millionen, Frauen natürlich wieder.
Frauen nicht.
Tatsächlich?
Nein. Ich glaube, ich war die Billigste.
Ist das
ich
so?
Ich hatte auch wieder so ein scheiß Management, weiß ich, was falsch rauskam. Ich wusste gar nicht, was man fragen kann. Ich keine Ahnung. Also heute, weißt du, was das Problem ist in Deutschland? Keiner spricht über, was
Geld.
Er verdient.
Ja.
Ja, darum kann man nie abgleichen, ob es gut ist.
Was hast du denn verdient damals? Weißt du das noch?
Wisst es, wie es ist. 150.000 D-Mark.
Immerhin haben die dir D-Mark gegeben und keine Gulden.
300.000 D-Mark, 150.000 D-Mark habe ich übrig behalten. Natürlich, wegen der Steuer. Ne?
300.000 hast du bekommen, 150. Wow, das war bei den 90ern ganz schön viel Geld.
Nein.
Was?
75.000 Euro. Für 36 Sendungen.
Du hast recht. Für das, was du gemacht hast mit den Zuschauern und der Reichweite, sind 300.000 D-Mark nicht besonders viel gewesen.
Nee,
das ist
nicht.
Wahr. Und nicht in der Zeit, wo die goldene Zeit des Fernsehens und das
Eben.
Geld einfach nur so floss mit Werbung und was weiß ich was.
Ich hatte 5 Werbeblocks in der Sendung. Ja, von so vielen Minuten. Was haben die kassiert? Also, eigentlich ist die Halle von RTL gehört mir. Ich muss da noch mal hinterher.
Abschlussfrage.
Ja.
Er ist ja auch nicht mehr unter uns, aber wie war er denn, der Rudi?
Schwierig.
Schwierig.
Ja, weißt du, ich kann mir irgendwie schon vorstellen, es war auch eine andere Zeit. Also die Männer hatten große Autorität. Er hatte so ein perfektionistische Ader für die Unterhaltung. Alles war bis in den kleinsten Kleinigkeiten durchprobiert. Jeder Gag musste 50 Mal geprobt werden. Und wenn jemand nicht pariert hat, dann konnte er ganz schön lästig sein. Aber er hat Deutschland sehr viel Unterhaltung gebracht. Und schöne Erinnerungen an große Shows. Und das respektiere ich sehr, wenn Wenn du so weit in dein Leben gekommen bist, dass du die Menschen zu Hause wieder umbiegen kannst in eine andere Stimmung. Das ist, also wenn du die Qualität hast, dann verzeiht man vieles.
Du bist ein toller Gast gewesen, Mareike.
Danke.